Wir sind in Lukas 9 ab Vers 44 heute Morgen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Jesus einen besessenen Jungen befreit und geheilt hat. Und alle Zeugen davon, alle Menschen, die das gesehen haben, die waren von den Socken. In Vers 43 haben wir gelesen, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Und dann lesen wir in Vers 44, als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern, nehmt ihr diese Worte in eure Ohren, nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert werden wird in die Hände der Menschen. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus gesagt hat, ich werde verraten werden, ich werde getötet werden und ich werde auferstehen. Also spricht wieder über das Kreuz. Lukas hier erwähnt nur dieses eine zusätzliche beunruhigende Detail, was Jesus hinzufügt zu dem, was er schon vorher angekündigt hat, nämlich, dass er verraten werden wird. Von einem von seinen Jüngern. Aber hier sagt Jesus zum zweiten Mal sein Leiden voraus für uns. Das Kreuz war kein Unfall, dass Jesus da zufällig dran gelandet ist. Nee, Jesus war bestimmt, für uns ans Kreuz zu gehen. Es war bewusst, es war freiwillig. Er hat gesagt, keiner nimmt mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig als Lösegeld für viele. War seine Entscheidung, um unsere Schuld zu bezahlen, weil er uns liebt. Das Kreuz war sein Ziel. Deswegen ist er gekommen, für dich und für mich, um uns zu erlösen. So groß ist Gottes Liebe für dich. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, hat Jesus gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist ein wichtiger Vers, Schlüsselvers für uns heute Morgen. Wir haben in letzter Zeit viel über Jüngerschaft geredet. Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sollten wir auswendig lernen, ha? Können wir das alle gemeinsam wiederholen? Habt ihr das im Kopf? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein wichtiger Vers. Das ist Jesus. Und Jesus wollte, dass seine Jünger und auch wir diese Lektion lernen. Dass es in unserem Leben nicht darum geht, uns bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Dass der Groß ist im Reich Gottes, nicht der ist, der die meisten Menschen unter sich hat, die ihn bedienen oder die für ihn arbeiten, so wie es in dieser Welt ist, sondern es ist umgekehrt. Der Größte ist der, der sich demütigt unter viele, um zu dienen, um denen zu helfen. Jesus stellt diese Hierarchiepyramide auf den Kopf. Na, normalerweise bei uns in der Welt ist es so, ne? Eine Pyramide. Wenn ihr euch irgendwelche Organisationstabellen anseht, also Charts in Firmen oder so, dann ist da oben der Boss. Vielleicht in Gemeinden, dann ist da oben der Pastor und dann die Ältesten und ist diese Pyramide. Die anderen sind drunter, das sind die Untergebenen, sagen wir. Ihr sagt, im Reich Gottes ist es umgekehrt. Dreht diese ganze Pyramide auf den Kopf. So. Der Pastor, der Chef, der ist da ganz unten. Und er hat Leute über sich, denen er dient. Das ist Jesu Modell für seine Gemeinde, für seine Jünger. Und die Jünger haben das nicht geschnallt. Warum? Weil die Jünger haben das Kreuz nicht verstanden. Sie haben Jesus nicht verstanden. Und es ist kein Zufall, dass Jesus hier zum zweiten Mal über sein Kreuz spricht an dieser Stelle. Schauen wir uns das Ganze im Kontext nochmal an. Jesus hat große Wunder getan, Zeichen, die ihn dann als den Messias bestätigen. Er hat geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Brote vermehrt. Und die Volksmenge, die wollte ihn zum König machen damals, zu ihrem irdischen König, zu ihrem Herrscher. Und Petrus hat Jesus bekannt, hat gesagt, Jesus, du bist der Messias, du bist der von Gott verheißene Retter. Die Jünger haben gesagt, ja, der Messias, der die Römer rauswerfen wird, der das Großreich Israel aufrichten wird in dieser Welt. Und wir werden alle anderen Nationen beherrschen und wir werden die Größen sein. Wir werden seine Minister sein. Wir werden seine Mitarbeiter sein. Wir werden da ganz oben sein auf dieser Hierarchiepyramide. Ja, Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, Jungs, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, ein irdisches Reich aufzurichten. Ich bin gekommen, um zu leiden und ich werde getötet werden. Ich bin gekommen, um ans Kreuz zu gehen. Das war ein Schock für die Jünger. Und Petrus hat gesagt, Und Jesus hat gesagt, ja, Jesus. Und wenn ihr meine Nachfolger sein wollt, dann müsst auch ihr sterben. Eurer Selbstsucht, eurem Ego, eurer Selbstverwirklichung und ihr müsst mir nachfolgen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Er hat gesagt, Gott zu lieben mit allem, was wir sind und unseren Nächsten wie uns selbst. Anderen zu dienen, nicht uns selbst. Unser Leben für andere aufzuopfern, nicht andere für uns. Jünger haben das nicht verstanden. Haben wir das verstanden? Können wir unseren Namen einsetzen und sagen, heute Morgen ehrlich, können wir sagen, ich bin nicht in den Gottesdienst gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben für andere, um andere zu beschenken, zu ermutigen, aufzubauen? Und ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, ich predige zu mir selber auch. Aber wenn wir mit einer anderen Motivation gekommen sind, wenn das nicht unsere Motivation ist, dann haben wir eine falsche Motivation. Dann müssen wir Buße tun. Das heißt vor allem umdenken. Ich möchte uns ermutigen, dass wir in den Gottesdienst kommen mit einem aktiven Glauben, mit einer Erwartung. Ich meine, der lebendige Gott ist hier. Wir dürfen erwarten, dass wir ihm begegnen. Gottesdienst ist nicht irgendwie so ein Zuschauersport. Aber wir gehen halt im Gottesdienst, das ist so Tradition, und dann wärmen wir einen Stuhl und dann gehen wir wieder nach Hause. Es ist was Aktives. Gott ist hier. Wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihm begegnen. Aber dann sind wir auch hier, um einander zu dienen, als Leib. Was sind deine Gaben? Wo kannst du dienen? Ich möchte uns ermutigen, ich möchte uns ermahnen, heute Morgen mit diesen offenen Augen und mit diesem offenen Herzen zu kommen. Wo ist eine Not, der ich begegnen kann? Wo ist jemand, der entmutigt scheint oder niedergedrückt? Gibt es jemanden, den ich ermahnen muss vielleicht oder ermutigen? Soll hier am richtigen Weg zu bleiben. Gibt es jemanden, den ich praktisch leben kann? Das ist Gemeindeleben. Eigentlich Koinonia, Leben, Gemeinschaftsleben, hat bedeutet, das Leben miteinander zu teilen. Was ist deine Gabe? Kannst du kochen, dann lad vielleicht irgendein Single ein zum Mittagessen. Vielleicht jemanden, der einsam ist zu Weihnachten, lad ihn ein, mit dir Weihnachten zu feiern. Kannst du gut mit Zahlen umgehen und Finanzen? Vielleicht gibt es jemanden, der dein Problem hat, der Schulden hat, dann hilf dir da weiter. Bist du einer, der was gesehen hat im Gottes Wort, was Gott in deiner stillen Zeit zu dir gesprochen hat, dann teile es mit jemand anderem. Hast du was erlebt mit Gott? Erzähle es weiter. Bist du einer, der mit den Händen begabt ist? Vielleicht gibt es eine Frau ohne Mann oder so. der du was reparieren kannst, der du helfen kannst? Vielleicht kannst du kochen für einen Kranken, vielleicht hast du einfach Zeit. Besuche jemanden. Gemeindeleben, das Leben miteinander teilen. Lad jemanden ein, der vielleicht neu ist in der Gemeinde. Baut Gemeinschaft, lernt euch kennen. Dient einander. Das ist Jüngerschaft, das ist Christentum. Leute, wenn wir hier sind, um Gott anzubeten und um ihn zu ehren und um ihn zu lieben, dann bedeutet es auch, dass wir hier sind, um die Geschwister zu lieben. Um einander zu dienen. Denn unser Gott ist ein Diener. Und was wir den Geschwistern tun, sagt Jesus, das haben wir ihm getan. Weiterer herausfordernder Vers für uns als Jünger. Ist das unsere allgemeine Lebenseinstellung? Dass wir sagen, ich existiere nicht für mich selbst, ich bin nicht darauf aus, bedient zu werden, dass andere sich für mich aufopfern, sondern ich lebe für andere. Ich bin darauf aus, meinen Mitmenschen zu dienen und mich für andere aufzuopfern. Leben wir das als Gemeinde? Leben wir das als Christen? Das ist der Ruf in Jüngerschaft. Wenn wir nicht so leben, dann sind wir eigentlich nicht wirklich Jünger. Dann sind wir auf dem falschen Dampfer, dann sind wir irgendwie auf dem Holzweg. Dann leben wir an unserer Bestimmung vorbei. Dann sind wir so arme, selbstsüchtige kleine Menschen eigentlich. Und Jesus hat uns gesagt, die letzten Male, wenn du so lebst, dann verlierst du eigentlich dein Leben und du verlierst deine Seele, verlierst dich selbst. Na, wozu Jesus uns einladet und auffordert, das ist nicht irgendwie was Schweres oder Betrübendes, Trübseliges, Trauriges. Nee, Jesus sagt, das ist der Weg zu einem erfüllten, heilen Leben. Zum Glück in der Seele. Zu einem Leben, das Ewigkeitswert hat, das es wert ist, zu leben in aller Ewigkeit. Wenn du dich selbst verleugnest und Jesus nachfolgst, dann wirst du dein Leben, deine Seele, dich selbst, das Glück gewinnen, hat Jesus uns gesagt. Geben ist seliger als nehmen. Das Kreuz ist der Weg zur Auferstehung. Das ist eine wunderbare Sache, das ist eine schöne Sache. Die Jünger haben das nicht verstanden. Die Jünger haben das Kreuz nicht verstanden. Für die Jünger war diese Rede Jesu vom Kreuz eine große Ernüchterung. Und was ist dann passiert? Dann ist Jesus mit 3 Jüngern auf den Berg gegangen und Jesus wurde verherrlicht. Er hat begonnen zu strahlen und hat sich unterhalten mit Mose und Elia, die auch verherrlicht waren. Was für eine wunderbare Sache. Und die Jünger waren von den Socken, dann ist er runtergekommen vom Berg der Verklärung, hat einen Jungen geheilt, die Volksmengen haben wieder gestaunt über die herrliche Größe Gottes. Versetzt euch in die Jünger, was haben die gedacht? Oh ja, okay Jesus, so kennen wir dich. So lieben wir dich, Jesus. Ja, vielleicht war ja dieses Gerede von Leid und Kreuz nur so ein kleiner depressiver Anflug, der wieder vorbeigegangen ist. Okay Jesus. Vielleicht werden wir ja doch groß werden. Haben wieder neue Hoffnung geschöpft. Und was Jesus jetzt macht, er haut wieder einen drauf. Auf dieses Denken der Jünger. Und sagt, nee. Ich werde getötet werden, ich werde gekreuzigt werden, ich werde auferstehen. Und dann fügt er noch dieses eine beunruhigende Detail hinzu. Ich werde verraten werden. Nein, von ihnen. Jesus hatte diese Jungs viel zu lieb, um sie so selbstsüchtig dahin vegetieren zu lassen. Und Jesus hat dich und mich viel zu lieb, um uns in diesem Zustand zu lassen. Aber die Jungs haben es nicht geschnallt. In Vers 45 lesen wir weiter, sie aber verstanden dieses Wort nicht, das Wort vom Kreuz, und es war ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Wie in der Schule, ne? Ihr kennt das. Lehrer fragt, gibt es noch irgendwelche Fragen? Nö, habt ihr alles verstanden? Keiner hat es kapiert, aber keiner traut sich irgendwas zu sagen. Und danach wandert Jesus mit seinen Jüngern vom Norden, vom Berg Hermon, wo er verherrlicht wurde, wieder hinunter an den See Genezareth nach Kapernaum. Und während sie so unterwegs sind und die Jünger irgendwo hinter Jesus herlaufen, haben sie sehr interessante Gespräche. Worüber denkt ihr, haben sich die unterhalten? Über das Kreuz und das, was sie nicht verstanden haben, was Jesus wohl gemeint hat? Über Jesu Herrlichkeit da oben auf dem Berg? Oder vielleicht darüber, was die Ursache war, warum sie diesem Jungen nicht helfen konnten? Vielleicht tiefe theologische Themen? Nee, die Jungs, die waren viel seichter. Lest hier im Vers 46. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Das war ihr Thema, das hat sie beschäftigt, während sie da mit Jesus unterwegs waren. Wer ist der Größte? Ich stelle mir das so vor, dass der Petrus, der war das Großmaul wohl, gesagt hat, wisst ihr was, Leute? Wenn Jesus die Römer rauswirft und das jüdische Großreich aufrichtet, dann werde ich der Kanzler sein. Jesus wird der König sein, wir machen so konstitutionelle Monarchie wie in England. Er darf der König sein, aber ich werde der Kanzler sein. Und wisst ihr was, ihr Jungs, ihr werdet mir die Füße küssen, Leute. Weil ich habe Offenbarungen bekommen. Ich habe die Offenbarung, wer Jesus ist, dass er der Christus ist. Und ich war oben auf dem Berg der Herrlichkeit mit ihm. Und mir hat er einen neuen Namen gegeben. Petrus. Ganz sicher hat Jesus mich im Kopf gehabt hier für diese Top-Position in seinem Reich. Und dann haben vielleicht Johannes und Jakobus gesagt, Nee, Mann, nie im Leben. Erinnerst du dich, als Jesus dich zurechtgewiesen hat? Gesagt sogar, du bist ein Teufel, geh hinter mich, Satan. Und Petrus, wir waren mit dir auf dem Berg, wir waren auch da oben. Und wir haben gehört, wie der Vater gesagt hat, Petrus, pssst, hört auf meinen Sohn. Petrus, halt die Klappe. Nee, wir werden die Top-Leute sein und Petrus, du kannst glücklich sein, wenn du uns die Füße waschen kannst, wenn du unser kleiner Sklave sein kannst. Und vielleicht hat der Judas dann gesagt, nee, ihr Penner, ihr. Träumt weiter, ich habe Gerüchte gehört, dass ihr die halbe Party da oben auf dem Berg verschlafen habt. Nee, mir hat Jesus die Kasse gegeben. Ich werde Finanzminister sein und ich werde euch alle in den Hintern treten. Und in Vers 47 lesen wir, als Jesus aber die Überlegungen ihres Herzens erkannte. Jesus kennt ihre Gedanken, er kennt auch unsere Gedanken, er kennt unser Herz. In der Parallelstelle im Markus 9 lesen wir, als sie in dem Haus waren, wahrscheinlich sind sie abends in dem Haus von Petrus in Kapernaum zusammen gewesen. Da stellt Jesus den Jüngern eine Frage und sagt, na Jungs, worüber habt ihr euch unterhalten, als wir unterwegs waren? Oh, Jesus, nix. Das ist nicht wirklich wichtig. Es scheint, ihr habt euch hier wirklich angeregt unterhalten. Ist schon gut, Jesus. Sie schwiegen. Und zu dem Zeitpunkt hat Jesus gesagt, wieder in der Parallelstelle, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Wenn jemand groß sein will in meinem Reich, dann demütige er sich selbst. Dann verleugne er sich selbst und werde ein Diener. Hör auf, für dich selbst zu leben, fang an, für andere zu leben. Diener sind groß in meinem Reich. Das ist, was Jesus vorgelebt hat. Ich denke an Philipperbrief, Kapitel 2, bekannte Stelle. Der ermutigt uns Gott durch den Apostel Paulus, dass wir nichts aus Eigennutz tun oder eitler Ruhmsucht, wir wollen da oben sein, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, der Gott war und es nicht für einen Raub hielt oder nicht festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er machte sich selbst zu nichts. Das ist ungefähr, was wir sind im Vergleich zu Gott. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch. Und indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er hat diesen niedrigsten Platz eingenommen, um uns allen zu dienen. Nochmals, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das will er heute noch tun. Das will er heute noch durch uns tun. Jesus wird uns nicht vergewaltigen. Er möchte, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen als seine Werkzeuge, dass wir sagen, ja, Jesus, hier, ich gebe mich dir hin, dass du durch mich dienen kannst. Aber das ist unsere Berufung. Das ist unsere Bestimmung als Christen, Diener zu sein. Ehrlich, erfüllen wir diese Berufung. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Und dann lesen wir hier weiter, als Jesus die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat, den Vater. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Jesus nimmt ein kleines Kind. Und er sagt mit anderen Worten, Leute, dieses Kind, das ist der Zweck eures Lebens. Die Wehrlosen, die Schwachen, die, die keine Stimme haben, die, die dir nichts zurückgeben können. Die, die euch nicht zu irgendwelchen Positionen verhelfen können oder euch irgendwie weiterbringen können, eure Karriere fördern. Die, die vielleicht nicht mal Danke sagen, wahrscheinlich. Meine Kids, wie oft sagen eure Kids Danke für das, was ihr alltäglich tut? Ihr Väter und Mütter. Ab und zu mal kommt es vor, Muttertag vielleicht. Aber das ist eure Berufung. Die, die euch nichts zurückgeben können, die euch nicht groß machen können, aber Jesus sagt, das, was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn ihr sie annehmt, dann nehmt ihr mich an. Wenn ihr groß sein wollt in meinem Reich, dann tut was für Menschen, die euch nicht groß machen können, die euch nicht was zurückgeben können. Willst du groß sein in Jesu Augen? Lade einen Penner ein, Weihnachten mit dir zu feiern. Oder lade einen einsamen, vielleicht einen schwierigen Menschen ein. Übernimm eine Patenschaft für ein Kind. Ein armes. Besuche einen Kranken. Mach eine anonyme Spende für einen Bedürftigen oder für einen Missionar. Und Jesus wird es dir vergelten. Er sagt, was ihr denen getan habt, habt ihr mir getan. Er hat gesagt, für jedes Glas Wasser, was ihr jemandem in meinem Namen gebt, werde ich euch belohnen im Himmel. Die Geringsten. Was den Geringsten von diesen getan habt, habt ihr mir getan. Das sind die, die Jesus am Herzen liegen. Willst du groß sein in Jesu Augen? Hier die Kinder. Dien den Kindern im Kindergottesdienst. Oh, aber dann wird niemand hören, was für ein begnadeter Bibellehrer ich bin. Da unten mit den Kindern. Ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Versuch nicht, dich groß zu machen. Versuch zu dienen. Willst du ein großer Lobpreisleiter sein in Jesu Augen? Dann schreib deine Lieder nicht, damit du auf die Feier Jesu CD kommst und irgendwo einen großen Namen hast in der christlichen Musikszene in Deutschland, dich zu vermarkten. Ich schreibe Lieder, die Gott dir gibt, für die Kinder da unten, denen du dienst. Oder die kleine Gemeinde oder der Hauskreis, wo die Hälfte falsch singt und die Leute nicht mal im Takt klatschen können. Dien den Menschen dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und wenn du trotzdem auf eine CD kommst, preis dem Herrn, dann wird es eine reine und heilige Sache sein. Aber mach das nicht zu deinem Ziel, groß zu werden. Das gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Mach das nicht zu deinem Ziel, groß zu werden. Wichtige Person zu werden, eine angesehene Position zu erlangen. Mach dir den Stress nicht. Sei einfach ein Diener. Einfach ein Diener. Geh mit offenen Augen durch die Welt und diene anderen Menschen im Namen Jesu. Das ist Jüngerschaft. Wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß, sagt Jesus. Der nicht groß sein will, der ist groß in meinem Reich. Jesus sagt, wenn du etwas werden willst, wenn du groß sein willst, dann ist mein Reich nicht für dich. Wenn du groß sein willst, wenn du wichtig sein willst, was passiert, wenn wir uns groß machen wollen? Dann fangen wir an, andere zu gebrauchen, andere zu manipulieren, andere niederzumachen und klein zu halten, ne? Weil ich will groß sein. Das ist nicht Jesu Weg. Jesus sagt nein. Sondern verleugne du dich selbst, diesen Drang nach Anerkennung, diesen Drang groß zu sein und dien einfach. Frag, wie kann ich das, was ich habe, meine Gaben, meinen Besitz, das, was Gott mir anvertraut hat, wie kann ich das einsetzen, um den Geringsten zu dienen? Lebe, um andere Menschen groß zu machen. Lebe, um anderen Menschen es besser gehen zu lassen, um anderen Menschen zu helfen, dass andere besser haben. Mach das zu deinem Ziel. Und wenn du so lebst und dadurch in eine Position kommst, dann preis dem Herrn. Dann wird diese Position nur eine Gelegenheit sein, noch mehr Leuten zu dienen. Diese Pyramide im Reich Gottes. Und du bist da unten. Es ist so wichtig, das ist fundamental, das ist einfach. Aber es ist nicht einfach, oder? Weil es völlig gegen unsere menschliche Natur geht. Weil wir selbstsüchtig sind von Natur aus. Aber es ist ein einfacher Weg, den Jesus vorgelebt hat. Es ist nicht schwer, das zu verstehen. Und ich bin dankbar für die Jünger. Weil die Jünger geben uns hier ein paar wunderbare, schlechte Vorbilder und Beispiele, was passiert, wenn wir versuchen, groß zu sein, wenn wir groß sein wollen, wenn wir nicht als Gekreuzigte leben wollen, die sich selbst verleugnen. Erste, das haben wir letztes Mal gesehen, das Erste, was passiert, ist Streit. Als Jesus mit den Jüngern vom Berg der Verklärung herunterkam, was hat er angetroffen? Streit. Die Jünger haben mit den Theologen, mit dem Schriftgelehrten gestritten. Da war dieser besessene Junge, den sie nicht helfen konnten. Und die Schriftgelehrten haben den Jüngern da irgendwie das Leben schwer gemacht, haben gesagt, ja, warum konntet ihr nicht austreiben, bla bla. Die Jünger haben sich gerechtfertigt, haben begonnen zu streiten mit denen. Das arme Kind stand irgendwo daneben und keiner hat ihm geholfen. Das war die Situation, in die Jesus kam. Tote streiten nicht. Jesus kam vom Berg, er hat sich nicht auf ein Streitgespräch eingelassen, er hat diese Szene gesehen und hat gesagt, Leute, ihr seid pervers, ihr seid verkehrt. Bringt dieses Kind zu mir. Was jetzt wichtig ist, ist das Kind. Nicht unsere Streitgespräche und wer und bla 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 bla. Nicht, dass wir uns rechtfertigen. Was wichtig ist, ist das Kind. Jesus hat die Not gesehen. Und wenn du groß sein willst in Jesu Augen, dann hab offene Augen für die Nöte von anderen. Und tu einfach das, was Gott dir aufs Herz legt. Mach dir keinen Kopf drum, was andere Menschen denken. Sei nicht eingenommen davon, ob Menschen dich loben oder kritisieren werden für das, was du tust. Interessant auch in der Stelle, na, die Leute gehen von streiten mit den Jüngern zum Lobpreis von Jesus. Die Menschen sind so, einmal so, einmal so, so wankelmütig. Mach dir keinen Kopf drüber, was die Leute sagen. Du dien einfach. Du tu einfach das, was Gott dir aufs Herz legt. Tu einfach das, was richtig ist. Es wird immer Menschen geben, die dich kritisieren werden. Es wird immer Menschen geben, die Anstoß nehmen an deinem Christsein, die dich nicht verstehen werden. Lass dich davon nicht abhalten oder ablenken von deiner Berufung. Tu einfach das, wozu Gott dich berufen hat. Sei ein Diener. Streit war das Erste. Das Zweite, was wir sehen, ist Konkurrenzdenken. Unsere heutige Stelle, die wir gerade gelesen haben. Sie haben gestritten, wer der Größte ist. Wollten sich selbst erheben, haben die anderen runtergemacht. Nee, ich bin hier der Topmann und du bist der... Tote haben kein Konkurrenzdenken. Menschen, die gestorben sind, die sich selbst gestorben sind. Tote sind alle gleich. Gibt es keine Konkurrenz mehr. Mach dir keine Sorgen, ob du groß bist oder klein bist, ob du eine Position hast oder nicht. Dien einfach. Sei einfach ein Zeuge für Jesus. Und dann, wenn wir umblättern, zumindest in meiner Bibel, sehen wir noch die Steigerung davon. Eifersucht und Parteisucht. Vers 49. Johannes aber antwortete und sprach, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Jesus spricht vom Kreuz, die Jünger diskutieren darüber, wer der Größte ist von ihnen. Dann korrigiert sie Jesus, stellt ein Kind neben sich und sagt, hey Leute, darum geht's, den Kleinsten zu dienen. Und direkt als nächstes, Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werden ihm. Wir sahen jemanden dienen in deinem Namen, Gutes tun und wir haben ihn aufgehalten. Weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Wir haben jemanden dienen gesehen in Jesu Namen, der hat Gutes getan, aber der war nicht von unserer Gemeinde. Und wir haben ihn aufgehalten, weil er nicht mit uns dir nachfolgt. Aktuelles Beispiel, wir sahen Christen Weihnachtspakete für arme Kinder backen und wir haben einen Artikel in der Zeitung dagegen geschrieben, weil die nicht von unserer Kirche sind, diese Aktion, und am Dach von unserer Kirche läuft. Die Leute sollen lieber unser Kinderhilfswerk unterstützen. Das ist verrücktes Denken, oder? Aber so oft da drin ist Konkurrenzdenken. Und Vers 50, und Jesus sprach zu ihm, wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Es gibt nur einen Leib Christi in dieser Welt. Und jeder Mensch, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hat, ist ein Teil von dem Leib und ist ein Teil von uns. Ganz egal, in welche Gemeinde der geht oder in welche Konfession, egal, ob der evangelikal ist oder ein Pfingstler ist oder evangelisch, katholisch, orthodox, Baptist, Mennonit, was sonst noch alles gibt, ist egal. Wir sind ein Leib. Und Leute, ich möchte nicht, dass ihr eifersüchtig oder parteiisch werdet für Calvary Chapel. Wir sind Christen. Wir sind nicht Calvary Chapel Leute. Die Chapel ist nicht unsere Identität. Christus ist unsere Identität. Wir sind nicht die Besten, wir sind nicht die Einzigsten, wir sind nicht die Größten. Wir sind ein Teil dieses wunderbaren, vielseitigen, vielfältigen Leibes Christi. Das ist schön. Und eine Einstellung, die so dieses Konkurrenzdenken hat und die so diese spalterische Einstellung hat, das ist ein Zeichen, dass wir noch nicht tot sind. Und nicht selbst gestorben sind. Weil Tote sind nicht eifersüchtig. ersten Korintherbrief schreibt der Paulus an die Gemeinde in Korinth, die noch sehr menschlich, fleischlich, irdisch gesinnt war. Und er sagt ihnen, ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. In 1. Korinther 1 sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Rhetorische Fragen, die Antwort ist nein, natürlich. Christus ist nicht zerteilt. Es gibt einen Leib Christi in dieser Welt und wir sind Glieder aneinander. Und ja, es gibt verschiedene Ortsgemeinden, verschiedene kleine Leibe sozusagen, aber wir können alle zusammen. Jeder, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser bekennt, ist Teil von uns. Da ist keine Konkurrenz. Im Philipperbrief schreibt der Paulus, er hatte die richtige Einstellung. Er hat gesagt, ich freue mich darüber, selbst wenn andere das Evangelium aus falschen Motiven predigen, um mir ins Auszuwischen. Ich freue mich drüber. Er hat überhaupt kein Konkurrenzdenken. Super, du dienst Jesus, mach das. Bist nicht von unserer Gemeinde, preis dem Herrn. Alten Testament, im 4. Mose, haben wir auch so ein Beispiel. Da ist es, der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm, das heißt zu Mose, und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie, später aber nicht mehr. Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad und der Name des anderen Medad. Und auch auf sie kam der Geist. Sie waren nämlich unter den Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelt hinausgegangen und sie weissagten im Lager, das heißt prophezeiten. Da lief ein junger Mann hin und berichtete es Mose und sagte, Eldad und Medad weissagen im Lager. Und Josua, der treue Diener von Mose, Josua, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener des Mose gewesen war, antwortete, mein Herr Mose, halte sie zurück. Der war eifersüchtig für den Mose, für seinen großen Meister. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Lass uns nicht eifern für Menschen oder unsere Gemeinde oder das Konkurrenzdenken auf Kosten von anderen. Lass uns eifern für den Herrn. Im Reich Gottes hat Parteidenken und Eifersucht keinen Platz. Wir können uns freuen über die Vielfalt im Leib Christi. Wir können uns freuen über das, was andere für Jesus tun. Dass andere Licht sind für Jesus in dieser Welt. Und als viertes und letztes Konsequenz, dass sie das Kreuz nicht verstanden haben und was Jüngerschaft wirklich bedeutet. Das Letzte, was wir sehen, ist selbstsüchtiger Zorn und so eine verdammende Einstellung. Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Das ist Jesus. Er war bestimmt in seinem Herzen, dich zu erlösen, und er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen und für dich zu sterben, für dich aufzuerstehen, dich zu befreien von deiner Schuld. Das ist Jesus, unser Diener, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für Fehler. Kontrast dazu wieder seine Jünger hier. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Die Juden und die Samariter, die haben sich nicht verstanden. Samariter waren ein Mischvolk, haben zum Nordreich Israels gehört und die wurden von Assyrern in die Verbannung verschleppt, früher als das Südreich Juda. Und statt den Juden, die dort gelebt haben, haben der Assyrerkönig Heiden dort angesiedelt. Und die haben sich vermischt mit den hinterbliebenen, zurückgebliebenen Juden. Es war so ein Mischvolk, die haben ihre eigenen Götter mitgebracht, die haben sich so eine eigene Religion geschnitzt. So eine Mischreligion. Die hatten den Herrn, aber dann hatten sie noch ihre komischen kleinen Götzen mit dabei und haben so eine eigene Religion geschnitzt. Und die Juden haben runtergesehen auf die, weil diese Samariter, die konnten nicht beweisen, dass sie einen reinen Stammbaum haben, dass sie wirklich reine Nachkommen Abrahams waren. Hatten so ein bisschen einen Generalverdacht gegen die. Und haben die sehr abschätzig behandelt. Normalerweise, wenn die Juden von Norden, von Galiläa hinunter nach Judäa, nach Jerusalem gezogen sind, haben sie einen Bogen gemacht um dieses Gebiet von Samaria, was dazwischen lag. Die wollten nicht mal durch das Gebiet durchgehen. Jesus hatte eine andere Einstellung. Er ist durchgegangen, aber die Samariter hatten was gegen die Juden und sie wollten ihn nicht aufnehmen. Das ist die Situation hier. Die Jünger wollten irgendwo ein Nachtlager bereiten, dass sie irgendwo aufgenommen werden und die Leute in dieser Stadt haben gesagt, nee, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, haut ab. Okay? Vers 54. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia es tat? Gekränkter Stolz. Jesus, die Menschen respektieren uns nicht. Wisst ihr nicht, wer Jesus ist? Weißt du, mit wem du redest? Weißt du, wer wir sind? Und sie wollten sie verbrennen, auslöschen. Vers 55, er, Jesus, wandte sich aber um und schalt sie, hat sie zurechtgewiesen. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Tote werden nicht zornig. Zumindest nicht auf selbstsüchtige Art und Weise. Tote verdammen nicht. Jesus hat gesagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um zu verdammen, sondern um die Welt zu retten. Lukas 6 hat er gesagt, liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Leben wir das. Menschen in der Welt werden uns nicht immer wohlgesonnen sein als Christen. Manche werden uns auslachen, manche werden schlecht reden, vielleicht sogar schlecht über Jesus reden, abschätzig über ihn. Wie reagieren wir Christen drauf? Feuer! Oder anderes Beispiel, sagen wir, die Zeugen Jehova klopfen an deine Tür. Wie gehst du mit ihnen um? Bist du freundlich? Oder bist du haut ab? Tür zu. Unfreundlichkeit ist keine christliche Tugend. Sei freundlich. Behandle die respektvoll und liebevoll wie jeden anderen Menschen auch. Und sei ein Zeugnis. Statt dich vor den Kopf zu stoßen, sei ein Zeugnis für Jesus. Versuch sie für Jesus zu gewinnen. Ich finde es auch besorgniserregend, in welcher Einstellung manche Christen über theologische Themen diskutieren. Calvinismus und Arminianismus und Charismatiker und Antikarismatiker und dann die ganze Endzeitfrage zerfleischen sich manchmal. Jesus ist liebevoll, Jesus ist freundlich, Jesus ist gnädig.
Das wollen wir reflektieren, auch in unseren Unterschieden. Wie würden unsere Ehen ausschauen und unsere Beziehungen, wenn wir mehr wie Jesus mit unseren Unterschieden umgehen würden? Ah, das ist überführend, ha? Wir wollen nicht als Streitsüchtige bekannt werden, sondern als Friedensstifter. Glückselig die Friedensstifter, hat Jesus gesagt, denn die werden das Land erben. Amerikanischer Präsident Lincoln, dem wurde vorgeworfen während der Bürgerkriegszeit, dass er mit seinen Feinden zu freundlich umgegangen ist. Wenn er da irgendwelche Abgesandten von der feindlichen Armee empfangen hat. Und Lincoln hat gesagt, es ist einfacher, einen Freund zu gewinnen, als einen Feind zu besiegen. Das ist ein guter Satz, können wir uns merken als Christen. Lasst uns versuchen, Menschen zu gewinnen für Jesus, nicht irgendwem zu besiegen. Herausfordernde Schriftstelle heute Morgen. Hm? Wie willst du leben? Willst du ein Streitsüchtiger, Konkurrierender, Eifersüchtiger, Parteisüchtiger, Selbstsüchtiger, zorniger, verdammender Mensch sein? Oder willst du das Kreuz annehmen von Jesus? Dich selbst verleugnen und ihm in deinem Herzen Raum geben und dich formen lassen zu einem Diener. Zu jemandem, der nicht drauf aus ist, groß zu werden, sondern der danach trachtet, andere groß zu machen. Andere zu segnen, statt sich selbst. Das ist der Weg, den Jesus hat für seine Nachfolger. Und wenn wir so leben, werden wir herausfinden, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat. Dass Geben seliger ist als Nehmen. Dass wir glücklicher sein werden in unserer Seele, wenn wir Geber sind, als wenn wir Nehmer sind. Lass uns beten. Vater, du forderst uns einmal mehr wirklich heraus mit dem, was du sagst. Jesus, das, was du uns vorgelebt hast, was du von uns verlangst, ist radikal gegen das, was von Natur aus in unserem Herzen ist und wie alle anderen, die dir nicht nachfolgen, in dieser Welt leben. Und Jesus, wir bekennen dir, dass wir noch so einen weiten Weg vor uns haben. Herr, ich bekenne das, ich bin noch viel zu viel wie die Jünger und viel zu wenig wie du. Aber ich möchte beten, dass du mich und dass du uns änderst, Herr. Dass du uns in Diener verwandelst. Nicht kleine, selbstsüchtige Menschen, sondern in wirklich große, reiche, gebende, segnende Menschen. Das wünschen wir uns, Jesus. Ich möchte beten, heute Morgen, dass du es uns persönlich machst, dass du uns persönlich zeigst, wie wir das umsetzen können, hier in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft und mit allen anderen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Dass wir dich zum Vorbild nehmen, Herr. Du bist gekommen, um ein Diener zu sein. Nicht dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben für uns. Hilf uns, dass wir dir nachfolgen können. In Jesu Namen. Amen.